So, da hinten, die sitzen da so im Dunkeln. Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Wir setzen also unsere Gespräche, unsere Reihe fort. Wir haben gesagt, im Lerngespräch mit großen Lehrern, zwei Namen, wie Sie ja gesehen haben, im Vorlesungsverzeichnis. Zuerst Clive Staples-Lewis und dann Hannah Arendt. Wobei der Erstere bei uns in Deutschland, wie ich jetzt wieder gemerkt habe, immer noch ziemlich unbekannt ist. Ich verstehe gar nicht, warum das eigentlich ist. Der ist international einfach mehr bekannt, aber selbst dort, ich habe bei mir in der Bibliothek, glaube ich, vier so Auswahlen von Dissertationen von der Gregoriana. Die müssen dort nicht das ganze Buch drucken für den Titel, sondern sie müssen so das Inhaltsverzeichnis drucken und dann ein Kapitel. Und dann ist das so ein schmales Heftchen. Und so haben wir das in St. Georgen auch in der Bibliothek stehen. Und da heißt es dann immer, ja, dass er da sehr bildkräftig und schön und anschaulich schreibe, aber keiner spricht an, dass das auch nochmal ein fantastischer Philosoph war. Es ist inzwischen eine Arbeit, die sind wieder vollkommen vergriffen schon, ist eine Dissertation erschienen, eine theologische Dissertation in Bonn gemacht, 2008 schon. Also und die ist schon völlig vergriffen, man kriegt es nur noch im Netz dann für 180 Euro und das muss man wieder auch nicht dafür ausgeben. Denkweg zu Christus, C.S. Lewis als kritischer Denker der Moderne. Kommt also auf einen Punkt zu sprechen, dass er einer seiner Freunde, der dann so mit Korrekturen gelesen hat, als die Arbeit noch nicht gedruckt war, und sagte so zu der Zeitkritik, das hat er doch alles, das ist doch alles Adorno, Horkheimer, das kennen wir ja längst. Nur ist das bei Horkheimer Adorno von Ende der 40er Jahre und bei ihm ist es, bei Lewis ist es 41 gewesen. Also wenn, dann hätten die bei ihm abgeschrieben. Haben sie aber auch nicht, weil die den sicher nicht kannten oder so, das aufgenommen haben. Also will ich Ihnen den ein bisschen vorstellen, heute vor allen Dingen sein Leben und so den Grundriss seiner Werke, um dann beim nächsten Mal an so ein paar Hauptthemen einzusetzen, vor allen Dingen eben im Schmerz und der Freude. Der äußere Anlass, also der sollte sowieso irgendwann vorkommen, weil er einer meiner für mich wichtigsten Lehrer ist und gewesen ist, auch für den zurückgetretenen Papst, der zitiert ihn ja auch einigermaßen regelmäßig, also Ratzinger, der gehört einfach dazu und so auch bei anderen Leuten. Es gibt in Deutschland eine Inklingsgesellschaft, von den Inklings werden wir noch reden, deren große Bibliothek ist inzwischen in Eichstätt, also gar nicht so weit hier von München entfernt, mit einem so dicken Katalog, wo so seine Werke und die Werke anderer über ihn oder so dort liegen. Und der äußere Anlass ist, dass sich am 22. November sein Todestag zum 50. Male jährt. Der ist also gestorben am selben Tag wie Aldous Huxley und Kennedy. Dadurch ist er dann auch nochmal so etwas untergegangen in diesem allgemeinen Wirbel, der dann dort war zu der Zeit. Und vor 30 Jahren, genau, ist also dann in Deutschland auch eine solche Inklingsgesellschaft gegründet worden. Gismet Kranz hat die damals ins Leben gerufen und war ihr langjähriger Vorsitzender. Und auf dessen Vorwort beziehe ich mich jetzt. Das sind also jetzt 30 Jahre her. Da schreibt er eben, dass die Werke eines Autors, die zu seinen Lebzeiten in allen Erdteilen gelesen und diskutiert wurden, nach seinem Tod, das ist ja dann so eine Lücke, die dann eintritt, bei Guardini zum Beispiel war die auch sehr deutlich, dass dann erstmal so eine Delle kommt und erstmal da das alles etwas zurücktritt. Nicht so bei diesem irischen Schriftsteller Clive Staples-Lewis, 98 geboren und 1963 gestorben. In den letzten 20 Jahren seines Lebens war er also schon ein Bestseller-Autor, aber in den 20 Jahren, die dann danach damals vergangen waren, wurden 10-mal mehr Bücher verkauft von ihm als vorher. Und auch die Sekundärliteratur ist angewachsen, also in der ganzen Welt wird er einfach zur Kenntnis genommen. Hier, und er nennt da so ein paar Ziffern, 63 hatten allein die Paperback-Ausgaben in England die in anderen Ländern und die gebundenen Ausgaben nicht mitgerechnet, eine Auflage von etwa 1 Million erreicht. In erster Stelle natürlich The Screwtape Letters, im deutschen Dienstanweisung für einen Unterteufel. Das ist also ein Oberteufel im Namen Screwtape, der seinen Neffen Wormwood spielt in der Zeit, wo die V1 da niedergeht auf London, also im Zweiten Weltkrieg. Schreibt er Anweisungen, wie er da einen jungen Mann zu verführen hat. Das Ganze ist eben eine Ethik aus der umgedrehten Reihenfolge eingestellt. Man liest es sehr vergnüglich und manche Religionslehrer oder Ethiklehrer verwenden das auch. Lewis selber schreibt, dass ihm richtig schlecht war, also während der Ausarbeitung dessen. Er hat das offenbar ernster genommen, dass er das jetzt so verdreht schreibt. Das war mir auch früher nicht so bekannt. Also diese Screwtape Letters in der gebundenen Ausgabe 42 bis 45, 17 Auflagen. 58 war die 23. Auflage erschienen und dann nochmal als Taschenbuch 250.000 in Großbritannien und 500.000 in den USA. Im Englischen ist ja alles immer doppelt da nochmal. Einmal fürs United Kingdom und dann einmal nochmal für USA mit eigenen Verlagen und eigenen Dingen. Überhaupt der literarische Punkt ist desaströs, weil das alles so durcheinander ist. Da kommt man kaum zurecht. Ich habe in einem der Lexika einen Artikel über ihn geschrieben. Da habe ich bei der Literatur dann auch einfach nur verwiesen auf sowas wie da in Eichstätt den Katalog, weil das dauernd in allen möglichen Verlagen rauskommt. Die Übersetzungen sind auch nicht immer die besten, jedenfalls ins Deutsche, sodass man da nochmal gucken muss. Problem of Pain, worüber wir reden würden, hatte bis 58 in der gebundenen Ausgabe 20 Auflagen in Großbritannien, die englische Taschenbuchausgabe, die Höhe von 120.000 und dann Mere Christianity, das heißt heute, ich bin Christ oder so ähnlich, ne? Mere Christianity, also Christentum schlechthin, heißt das so meine erste deutsche Ausgabe noch wörtlich übersetzt, das war die Zusammenfassung, der Wiederdruck von drei Büchern, die er als drei Vortragsreihen in der BBC gehalten hat für die Leute während des Krieges. So, dass sich das in dieser Weise angehäuft hat, von den Narnia-Geschichten etwa wurden bis 1979 10 Millionen Stück verkauft. Die sind ja bei uns auch ein bisschen bekannter geworden, dadurch, dass es diese Filme gibt. Die ersten drei liegen ja vor, ne, bis zur Morgenröte da. Das erste, der König von Narnia und dann dieser Prinz Caspian. Und dann die weiteren, von denen ich auch fand, dass sie besser waren, als ich befürchtet habe. Denn das ist ja immer so eine Sache, wenn man das dann da, verfilmt. Also, dass man da einfach sieht, was da jeweils noch dazu kam, diese Weltraumtrilogie von ihm, also Perelandra, der mittlere Band heißt Perelandra und im Deutschen Oder der Sündenfall findet nicht statt, ein Venusroman. Das war lange auch sein Lieblingswerk. Das ist in dieser Zeit dann schon auch wieder gewesen. Die amerikanische, wie war das hier, Weltraumtrilogie, 790.000 Exemplare im Jahre 78 alleine. Also wirklich ein Autor quer durch, auch natürlich mit Gegnerschaften, weil er eben sein überzeugter, also Christ und Verteidiger des Christentums war. Seine Werke sind in 18 Sprachen einschließlich des Chinesischen und Japanischen verbreitet, vertont, auf die Bühne gebracht, zu Opern bearbeitet oder so. Also es gibt eine ganze Breite, warum das in Deutschland nicht gelungen ist. Ich weiß, vor Jahren hat Herder angefangen mit den ersten zwei Bänden der Narnia-Geschichten. Er hat damals noch Sebald illustriert. Im Hofgarten können Sie ja Sachen von ihm anschauen, nicht? Und dann ist das stecken geblieben und ist in einem anderen Verlag weitergegangen und dann nochmal inzwischen liegen die auch als Kassette oder so vor, aber die gehören im Angelsächsischen einfach zu den Klassikern der Kinderliteratur, die da existiert. Vor seinem Tod gab es schon drei Bücher, die sich ihm ganz gewidmet haben und andere, wo er Großteil mit vorkam. Danach sind eine ganze Reihe Sachen erschienen, aber eben, wie gesagt, auch international nicht so ernsthaft und durchgeführt wie hier die Arbeit. Ich weiß gar nicht, ob sie hier in der Bibliothek steht. Ich würde eher annehmen, nicht, dass das da war. Und ich dachte, ich gehe so vor, dass ich erst mal über sein Leben etwas berichte, weil ich davon ausgehe, dass sie das nicht so, dass das nicht so allgemein bekannt ist. Und will dann so die Werke kurz dann vorstellen. Also geboren im November 98 in Belfast als Sohn eines Rechtsanwaltes und Anglikaner. Und er fängt schon, also äußerst früh, wie er das in seinen Briefen schreibt, mit 7 Jahren schreibt er also schon Erzählungen und Gedichte, kindlicherweise so einfach für sich. Er hat noch einen älteren Bruder gehabt. Und die haben zusammen dann miteinander sich auch so Dinge ausgedacht und so Kinderromane geschrieben, vor allen Dingen mit Tierabenteuer von Tieren untereinander, so wie das da in den englischen Kinderbüchern ja auch zum Teil der Fall ist. Der entscheidende Schritt war dann, dass er war 10 Jahre alt, wurde gerade 10, da ist die Mutter gestorben und das ist wirklich so ein Krebs und das ist so ein Einschnitt. Mit seinem Vater hat er sich sein Leben lang etwas schwer getan. Das war nicht so richtig. Das ist also so ein Punkt, dieser Ausfall, der hier hineingehört und hat sich sehr eben an seinen älteren Bruder angeschlossen. Die haben auch hinterher dann als Junggeselle jahrelang miteinander gewohnt, zusammen gewohnt. Er kommt dann in eine Privatschule, die er dann später als Belsen bezeichnet, eben als KZ, wegen der Misshandlung durch die älteren Schüler und auch durch die Präfekten und so all diesen Formen, die dort auftauchte. Er wird in seinem letzten Buch davon schreiben, dass es ihm erst ganz spät gelungen ist, einem dieser sadistischen Erzieher zu verzeihen. Er hat sich sein ganzes Leben daran bemüht, das zu schaffen und hat es einfach nicht gepackt und sagt, und eines Morgens wacht er auf und er merkt, er kann ihm jetzt verzeihen, was eine unglaubliche Befreiung für ihn selbst gewesen ist. Das muss man also auch mitsehen, dass so etwas so hineingehört von dort her und dass das überhaupt nochmal zu so einem Thema gehört wie also Vergebung und Unrecht tun. Ich habe das ja schon wiederholt angesprochen, diese berühmte Geschichte von dem Petrus, der da Jesus fragt, wie oft man vergeben muss seinem Bruder und vielleicht 7-mal und Jesus sagt, nein, 77-mal. Und dann denken so die meisten Leute, ja, das heißt, wenn der 77-mal was getan hat, nein, gemeint ist einmal. Denn man vergibt und dann fällt einem nächste Woche ein, das war doch kein schöner Zug von dem und dann muss man schon wieder nochmal verzeihen. Also das muss man sich schon klar machen, wenn man also jemanden, der einem nahesteht oder so, da kränkt oder beleidigt, was man dem zugutet. Also erstmal kränkt man ihn und dann muss er die eine Kränkung x-mal verzeihen, bis also wirklich los ist. Das muss man also alles mitsehen, was man dem anderen wirklich antut, dass das dahin gehört. Und so hat das bei ihm hat das wirklich mitgeschleppt, da jahrzehntelang die Geschichte. Er wechselt dann die Schule und wo es ein bisschen besser geht, aber auch nicht viel besser. Und mit 14 hört er auf, also Christ zu sein. Dann das verabschiedet, erstmal im Blick auf den Tod seiner Mutter, dann die erwachende Sexualität, die ist ja meist das Thema dann nochmal dazu. Und dann die Rationalität auch nochmal, die Frage, kann man das wirklich begründen oder beweisen, so wie das jetzt im neuen Buch vom Kurt Flasch, warum ich kein Christ bin, auch darum geht, dass er sagt, ja, das kann man eben nicht beweisen und für den Historiker hängt das alles in der Luft und das sind ja alles Mythen und Märchen und so verschiedentlich und wie ist das eigentlich? So, dass er sich da verabschiedet und erstmal auch so in einem ziemlichen, also Materialismus landet, bis er dann auf langen Wegen, ist einer der wenigen Leute, deswegen heißt es auch Denkweg, das Buch, der wirklich auf ganz entscheidende Stelle auf rationalem Weg wieder zum Glauben und zum Christentum zurückgefunden hat. Auf so einem Weg über Pantheismus und dann Naturalismus und Hegel und dann irgendwann also wieder Deismus und so, bis er hinterher also wieder beim Christentum ankommt und das von dort her dann gelebt hat. Also wirklich argumentativ. Man musste nur dazu sagen, dass er es nicht bloß gedacht hat, sondern wenn er es gedacht hat, dann hat er daraus immer so die Konsequenz gezogen, dass man dann was tun muss. Wenn ich das eingesehen habe, muss ich aus der Einsicht auch leben. so wie er das schreibt, nachdem er sich dann wirklich wieder, also da fügen musste und sagen, es gibt einen persönlichen Gott, dann sagt, dann muss ich mich auch hinknien und ihn anbeten und sagt, ich war der widerwilligste Bekehrte von ganz England damals. Woher das wissen soll, weiß er nicht. Das ist natürlich einfach so eine Formel. Aber dass er da alles andere als beglückt war. Aber er sagt, wenn das eben rauskommt, dann ist meine erste Pflicht natürlich, dass ich dieses göttliche Wesen also respektiere und es hochachte und verehre und dazu bete, wenn mir das vielleicht nicht passt. Das ist ein Punkt, der auch später nochmal wieder vorkommt, nach dem Tod seiner Mutter, wenn er sagen würde, er hatte nie das Problem, dass es vielleicht Gott nicht gibt. Das Problem war nur, wie ist er? Ist er wirklich so gut, wie die Leute sagen vom lieben Gott? Wissen wir das so genau? Oder wie ist er nochmal, wenn man so in die Welt guckt und was einem da alles begegnet? Das ist ja genau die Frage, die sich dann nochmal stellt. Das werden wir dann ja auch sehen, dass das hier hineingehört. Ja, und dann macht er also die klassischen Studien weiter im Gymnasium und er schreibt also ein Gedicht über den Nibelungenring. Also er hat an sich zunächst mal die Idee gehabt, ein Balladendichter zu werden. Das war so eigentlich so sein Konzept. Also erzählende Gedichte und die eben lang, so episch daher und Nibelungenstoff, dass er das hier im Sinn hat. Und was dazu kam, dass er, das ist ein Thema, dass er wirklich so ein Genie der Freundschaft war, lebenslange Freundschaften, wo die sich ausgedehnte Briefwechsel vorlegen. Wir haben also sein Briefopus ist auch nochmal so. Also erstmal war er hinterher, nachdem er dann so Bestseller-Autor wurde, die Leute immer schrieben und er hat immer geantwortet, normalerweise so auf einem Blatt Papier, so kurz konzentriert, das wurde dann vormittags gemacht, weil er wusste, das gehört eigentlich nicht zu seinem Beruf und da war er sehr empfindsam dafür. Das heißt, ich bin Professor für eben Renaissance Englisch und so und da werde ich dafür bezahlt und das muss ich machen. Und die andere Arbeit, diese theologischen und philosophischen Geschichten, die Kinderbücher, das ist mein Hobby und da muss ich schon aufpassen, das ist eben wirklich nur Hobby, das darf ich nur in der Freizeit machen. Das ist eine Freizeitbeschäftigung, das eigentlich ist sein Beruf, wo sich ja in diesem englischen Tutorensystem die Leute ja auch noch unmittelbarer um die Studenten kümmern und mit denen ja diese Wochenarbeiten durchsprechen und dann aufarbeiten oder so. Dieses ganze System, was dann da dazu kam. Er entdeckt dann, dass es für ihn so ein einschneidender Punkt, ich weiß nicht, ob ihm der Name was sagt, 1916 findet er in der Bahnhofsbuchhandlung eben ein Buch von George MacDonald, und zwar den Fantastes von ihm. Das war ein armer, wirklich armer Prediger, der nebenher dann Kindererzählungen, Kindermärchen geschrieben hat. Sein bekanntestes, das hat ihn Dönhoff übersetzt bei uns, heißt Auf dem Rücken des Nordwinds, The Back of the Nordwind. Der Nordwind ist eine schöne junge Frau, das ist der Tod. Und die Hauptfigur ist der schwindsüchtige Junge eines Kutschers, eines armen Kutschers in London, der am Ende auch stirbt. Und der wird eben eingeweiht in Leben und Tod durch diese Dame Tod, der Nordwind. Dieser MacDonald, der also eine ganze Reihe Sachen geschrieben hat und den Lewis später als seinen Lehrer betrachtet hat, er hat eine Auswahl aus seinen Predigten herausgebracht, die eigens als Bändchen vorliegt, weil manches ist ein bisschen auch langweilig bei MacDonald und die Leute sind alle zu brav oder so in seinen Erzählungen. Aber da hat er so eine Auswahl von knappen Sprüchen gemacht und er hat ihm ein Denkmal gesetzt. In dem Buch Die große Scheidung ist MacDonald da, der ihn dort auch im Vorhimmel empfängt und ihm erklärt, was dort begegnet. Und von dem entdeckt er das erste Buch, also wie er 16-jährig ist, dieser Fantastes, und kauft das dann in der Bahnhofsbuchhandlung und da hat er dann hinterher gesehen, das war eigentlich der Anfang seiner Bekehrung. Er hat angefangen, dieses Buch zu lesen, das hatte so den ganzen Zauber des Nördlichen und Abenteuerlichen und den Geschmack von gutem Tod, schreibt er. Das ist also so Fantasy, Literatur für Erwachsene, also dieses große Buch Fantastes. Wer für sowas gern liest, dem wäre das also ein Tipp, dahin zu gehören. Und dann fängt er eben an zu studieren in Oxford dann 16. 17 geht es dann richtig los in der Universität und dann geht aber ja dann auch, dazwischen ist ja dann Krieg gewesen, ist also im Ersten Weltkrieg gewesen, auch schwer verwundet worden und hat darunter dann nochmal sein ganzes Leben eigentlich gelitten. Und einer seiner Frontkameraden, der hat ihm das Versprechen abgenommen, sich hinterher um seine Mutter zu kümmern, sodass dann Louis nach dem nach der Heimkehr aus, von der Front und nach dem Friedensschluss dann zu dieser Mutter gezogen ist mit einem Töchterchen, das die noch hatte, und hat dort bis zu deren Tod sie gepflegt, man kann, und also dort gelebt, und das muss also wirklich ein halbes Martyrium gewesen sein. Man merkt von dort her, was er dann so erklärt in seinem Buch über Four Loves zum Beispiel, wie man sich da auf die Nerven gehen kann und was sich da so alles tut. Das hat sein Bruder darüber dann nochmal geschrieben. Das muss wirklich schlimm gewesen sein. Die hatte überhaupt keine höheren Interessen für irgendwas, sondern hat ihn aber eigentlich immer nur gestört, dass er die ganze Zeit arbeiten musste, und hat ihn bei allen möglichen Schritten weggeholt. Aber er hat gesagt, ich habe das Versprechen gegeben meinem Freund, der gefallen ist, und ich kümmere mich. Er hat auch Mama zu ihr gesagt, nicht? Und hat also bei ihr gewohnt, bis sie gestorben ist, und sich darum gekümmert, dass das nochmal mit dazugehört hat. Also er war da Leutnant im Bataillon der Infanterie. Moore hat die geheißen, Mrs. Moore, diese Dame. Und in Arras, vor Arras war das bei den Schlachten, wo also dann sein Freund dort gefallen ist und er eben schwer verwundet dann wieder heimkam. Aber ich habe dazwischen was ausgelassen, nämlich ich habe ja gesagt, dass er da so Freunde findet, und mit diesen Freunden hat er zugleich auch immer philosophische Sachen diskutiert. Die haben, damals gab es ja kein Fernsehen und kein nichts, sie haben also zum Teil ein oder zwei Briefe am Tag geschrieben, und die Korrespondenzen liegen eben vor, und die waren zum Teil anders. Also vielleicht engster Freund, der Owen, der war Anthroposoph. Und das war ganz was anderes als das, was Louis da mit seinem rüden Materialismus machte, nicht? Wo die sich in den Haaren lagen. Der Briefwechsel im Original ist ja in einer Uni in Amerika drüben, und das nannten die immer den großen Krieg, the Great War, den sie da geführt haben, die beiden über Jahre hin, und sich da eben ausgetauscht in ihren Argumenten haben. So lebendig war das damals und ging das zu. Er hat Yeats besucht, den Dichter natürlich in Griechenland, und dann 22 machte also ein großartiges Examen in First in Grades in Philosophie und in alter Geschichte. Währenddessen schreibt er also nebenher also solche Gedichte, Epen, The Dimer oder so, die dann auch alle nochmal erschienen sind, damals als Bücher noch zum Teil unter Pseudonym, später unter eigenem Namen und nach seinem Tod dann ohnehin. Dann hat er eine First Class Honors gemacht in englische Literatur auch, 23, also 22 und 23. Das muss man einfach wissen, weil er selber schreibt so, er hatte nicht die Nerven, um großer Philosoph zu sein. Also ich finde diese komische Oxforder formale Philosophie, da braucht man nicht bloß Nerven, und ich weiß nicht, was man da braucht, um das da so toll zu finden, aber ich bin eben auch halt ein Alteuropäer, und da ist das etwas anders dann. Mein Nachfolger in St. Georgen, der macht auch so diese analytische Philosophie. Dass er eben von dort her dann eben auch eine Stelle bekam als Lecturer und als Fellow im Magdalen College in Oxford. Erst einmal. Und hat dann dort seine Arbeitsstelle gehabt und hat eine ganze Reihe von Fachbüchern geschrieben über die englische Literatur der Renaissancezeit und dergleichen in dieser Oxford-Reihe. Also eine eigentliche fachliche Arbeit. Seine erste Vorlesung hat er gehalten 1926 in Oxford. Und in demselben Jahr beginnt seine Freundschaft mit Tolkien. Tolkien, der kam ja als Sprachenmensch dorthin, und an sich hatten die beide gegeneinander eher Misstrauen, weil eben Sprachwissenschaft was anderes ist als was Louis machte und Tolkien, und dann nochmal die ganze Frage dahinter, aber sie haben sich dann wirklich angenähert, und Tolkien ist einer der entscheidenden Dinge auch gewesen, das Nachtgespräch mit Tolkien und noch einem dritten Freund war es, brachte ihn dann endgültig wieder auf diesen Umwegen zum Theismus geführt hat. Zum Kummer von Tolkien wurde er dann nicht katholisch, sondern er wurde wieder Anglikaner. So wie er angefangen hatte, sagte ich, gehe also in die Denomination meiner Kindheit zurück. Tolkien hatte gehofft, der würde dann jetzt katholisch werden, nicht? Das ist er also nicht geworden, sondern wieder Anglikaner. Also diese Bekehrung im Sommer 29 war das, und im selben Jahr stirbt sein Vater auch. 31, zwei Jahre später, kommt die, eben diese endgültige Bekehrung zum Christentum und Eintritt in die Church of England. 31 ist das gewesen. Und ein Jahr später zieht er dann zusammen mit seinem Bruder, oder umgekehrt, sein Bruder, der war also Major gewesen und hat 7 Bände über französische Geschichte geschrieben, des 17. Jahrhunderts. Also das ging da schon einigermaßen wissenschaftlich und eifrig zu. Sein Bruder Warren. Nachdem er jetzt in dieser Form das, also diesen Weg gegangen ist, hat er dann da auch eben angefangen zu schreiben darüber, über diesen Weg. Und dieses erste Buch hat geheißen The Pilgrim's Regress. Also der Rückschritt des Pilgers, das ist eine Anspielung auf Bunyans Pilgrim's Progress. Und das ist ein pietistischer Roman, der in allegorischer Form die Heldenfigur, den Pilger, durch die verschiedenen philosophischen und theologischen und zeitgeistigen Milieus führt, bis er dann eben im Himmel ankommt am Ende. Und Lewis hat das übernommen und schreibt auch so seinen eigenen Weg durch die ganzen Sprachformen zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, das Zeitgeistland und dies und jenes und alles, führt er da durch, auch mit einer Karte drin. In der zweiten Auflage macht er dann auch, gibt er bei den Überschriften auch dann oben nochmal an, was damit gemeint ist, damit man das versteht, dieses Allegorische, sodass die Leute das auch lesen können, was er damit meint, dass er seinen Werdegang schildert. Nicht, weil es jetzt um ihn geht, sondern weil er denkt, das kann anderen Leuten helfen. Also er erzählt einfach seine Geschichte von dem Weglaufen und dem Weggehen durch diese ganzen Wirrnisse der wilden Jahre hindurch, bis er dann eben wieder beim Christentum anfängt. Pilgrim's Regress, das war also das, das ist 33 erschienen, dieses Buch schon. Und das war der Anstoß, dass dann eben später ein Verleger ihn gebeten hat, doch was zu machen über die Theodizee-Frage, Gott und das Leid. Und das Buch, was daraus gekommen ist, ist sicher eine der besten Theodizeen, die wir überhaupt haben. Das heißt im Original Problem of Pain, sagt extra Problem. Man sagt, es geht hier um das Denkproblem. Schreibt auch vorne in der Einleitung, es ist jetzt nicht gemeint, als sei er da jetzt hier besonders stark oder sonst was, sondern er nimmt das als eine Denkaufgabe auf. Und das ist als solche, im Deutschen hat das Josef Pieper und seine Frau, die haben das übersetzt, das Buch. Er hat ja sonst auch andere Sachen zu machen gehabt, als Bücher zu übersetzen. Er hat das übersetzt und ist bis heute in seiner Übersetzung da, immer wieder in neuen Ausgaben im Deutschen. Pieper hat es dann genannt Über den Schmerz. Das ist ein Titel von Ernst Jünger. Und das ist dann auch nochmal ein wichtiger Titel und eine Antwort darauf, auf diese eigentümlichen Heldentum des Schmerzes und so. Diese ganze Ideologie, die bei Jünger da drin steckte, darauf wollte hier Pieper antworten und hat den Titel also so verkürzt und hat eben geschrieben, den Schmerz. Über den Schmerz im Original, also Problem of Pain. Und das Buch ist auch gewidmet schon den Inklings. Also damals war dann schon eingeführt, dass es eine Gruppe gab, da gehörte der Lewis dazu, sein Bruder dazu, es gehörte Williams dazu und so noch, also im Ganzen waren es, glaube ich, 7 oder 8 Leute, die trafen sich einmal in der Woche und lasen sich ihre Sachen vor und haben die durchdiskutiert. So hat er auch kapitelweise dieses sein Buch da durchdiskutiert und es ist auch denen gewidmet, wenn sie... Da also die Ausgabe, nämlich in vorne drin, den Inklings gewidmet. Inkling, Ink heißt die Tinte, Inkling kann auch heißen, so die Idee, so eine aufblitzende Idee, eine Vermutung, ein Gedanke, der einen anfliegt. Und beides steckt da so irgendwie drin. Also die Tintlinge und die solche Einfälle haben. Und haben da miteinander da ihre literarischen Dinge miteinander gelesen, durchgenommen. Auch Tolkien hat dort den Hobbit dort erstmal auch stückweise vorgelesen und so. Und die haben das durchdiskutiert, so die Geschichten, die dorthin gehören, wie man sich das ja wünscht eigentlich. An sich sollte sowas an den Unis geben oder so etwas. Bei uns in St. Georgen gab es auch so einen Kreis, der hieß Splettkreis, weil die dann bei uns nach Hause kamen. Also einmal im Monat war das auch so, dass man sich traf und einer hatte irgendein Paper da und dann haben wir das durchdiskutiert und haben noch ein paar Anmerkungen gemacht und das dann repariert. Ich finde das eine sehr schöne Sache, wenn das geht, wenn man das so macht miteinander. Und so haben sie da ihre Sachen miteinander durchdiskutiert. Quer durch, da waren Christen wie nicht Christen drin, einfach so, dass man Texte, literarische und solche Texte arbeitet, die dort da waren. Dass er solche Sachen aufnimmt. Was ist denn EL? Ja, Englisch Literature. Also die eigentlich Fachsachen mit der Sprache, die behandle ich jetzt hier gar nicht so groß. Die stehen bei mir auch da und da hat er sein Fachrenommee. Hier geht es schon mehr so um die andere Seite, die hier ansteht. Charles Williams ist ein wichtiger Name, der dazugehört. Der stirbt leider recht früh. Und kriegt auch dann so eine posthume Festschrift von den Inklings. Von Williams stammt die Idee, die eine Rolle spielt, dass es so etwas gibt wie Stellvertretung. Dass so etwas möglich ist, der war der Überzeugung, das geht so. Und Lewis hat das erfahren, als der Knochenkrebs seiner Frau zum Stillstand kam und sich sogar rückgebildet hat, kriegte er eine schwere Osteoporose und hat die Schmerzen auch dann also mit übernommen und geteilt. Man kann sich denken, was man will. Die haben das erlebt und erfahren. Genau wie er schreibt, da von einem befreundeten Zahnarzt. Das war ja noch die Zeit, als es noch keine Betäubungsmittel gab. Das muss man sich überlegen. Und wie also dieser befreundete Zahnarzt beim 14-jährigen Mädchen, die das Zahnfleisch wegschneiden musste wegen der Parodontose, dann hat er den Wahnsinnsschmerz gespürt, das Kind saß friedlich da. Ich gebe es nur weiter, der Louis lügt das nicht, das ist also offenbar passiert, dass es sowas gibt. Und das hat der Charles Williams also gesagt, sowas gibt, das spielt auch in dessen Büchern eine Rolle, der hat auch so Fantasy-Romane geschrieben, da ist es dann nicht ein Löwe, sondern ein Tiger, der spielt da also eine Rolle, der dort auftaucht. Also offenbar gibt es da solche Zusammenhänge, die existieren. Gibt es einfach nur so weiter, so wie es beim Shakespeare heißt da im Hamlet, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Nicht? Muss ja niemand annehmen, sonst ist gesponnen. Aber vielleicht ist es das eben doch nicht. Also der Barfield gehörte auch dazu, zu diesen Inklings. Ab 39 ist das, dass sie sich da immer donnerstags treffen und das so durcharbeiten, die Dinge. Zugleich bildet er dann so einen Club, das kommt dann auch mit für die Studenten, ein Sokratik-Club, wo sich einmal in der Woche trafen, wurden da Leute eingeladen, Christen und Nicht-Christen, und dann wurde dort diskutiert. Da ist auch also ein Popper da gewesen und so andere Leute, und er hat dann damit Lewis diskutiert, wo das so auftauchte. 40 bis 45 hat er diese Vorträge gehalten, und zwar an zwei Stellen, also einmal im Rundfunk für alle Hörer, Mere Christianity, dann hat er, da geht es einmal über die Ethik, dann einmal so über die Grundlagen so des Christlichen im Ganzen und am Schluss nochmal auch über die Trinität und diese Dinge. Und für die Luftwaffe, die jungen Luftwaffenleute. Es war klar, die Luftwaffe, die Royal Air Force war der deutschen Luftwaffe völlig also unterlegen. Es war einfach viel zu wenig. Die jungen Leute, die da waren, die wussten, dass sie nicht lange leben. Dass sie eigentlich früher oder später abgeschossen wurden irgendwann. Und dass man da eben was tut, macht, die Dinge vertieft, hat er also dort Vorträge gehalten bei denen und mit denen geredet und überlegt, wie, was kann man ja machen und tun, worauf besinnt man sich, worauf kommt es im Leben an und dergleichen. Das in dieser Form vermittelt und hat offenbar den jungen Leuten da einiges sagen können, das dort hineingehörte. Und er hat hin und wieder gepredigt, auch in der St. Mary the Virgin in Oxford. Seine vielleicht berühmteste Predigt, die er dort gehalten hat, ist The Weight of Glory, das Gewicht der Herrlichkeit. Das Gewicht der Herrlichkeit. Wo er davon spricht, dass das also die Menschen erwartet und dass das der moderne Mensch eigentlich nicht hören will. Er sagt, warum, so wie der Hegel sagt, warum, wenn man sich anständig benimmt, warum soll man dafür noch eine Belohnung erwarten? Da liegt der Lohn eigentlich darin, dass man anständig ist, nicht? Aber die Bibel redet von einem Lohn. Die redet von Lohn, immer wieder redet sie von Lohn. Und dann kommt Luise auf den Gedanken und sagt, ja, wenn ich mir so die Kinder angucke, und wir sollen ja wie die Kinder werden, was ist an einem normalen Kind, jetzt nicht an einem affigen oder so, sondern einem normalen Kind ausgeprägter, als die Sehnsucht danach, den Eltern zu gefallen. Diese demütige Freude des Abhängigen, die Freude dessen zu sein, von dem man abhängt. Und dass das so hineingehört und dass er sagt, und das, was uns erwartet, ist eigentlich, dass wir ein integraler Bestandteil des Glücks Gottes sein sollen. Dass das eigentlich dabei herauskommt. Und guckt dann hinein, was in der Bibel da vorkommt über die Liebe Gottes zu uns, und dann findet man da vier Vergleiche, die da vorkommen. Dass ein Künstler zu seinem Werkzeug, zu seinem Werk, das ist das Erste, also die Faszination des Künstlers für sein Werk, das sich stark macht, einsetzt. Dann das Verhältnis zu einem Pferd oder einem Hund, also einem höheren und einem nahestehenden Haustier an zweiter Stelle. Das Dritte ist das Verhältnis von Eltern zum Kind, der Bibel, also vom Vater zum Sohn, das steht da im Vordergrund. Und das Vierte ist, sagt er, die unerbittliche Liebe zwischen den Geschlechtern. Also das sind die vier Formen von Liebe, die in der Bibel vorkommen, um zu beschreiben, wie Gott sich zu den Menschen verhält. Und das bringt er nochmal ein und sagt, und dass das genau also hingehört zu dem, was nochmal die Ewigkeit ist, also nicht bloß einfach so und bloß Herablassung, sondern wirklich ein, nochmal darf ich sagen, integraler Bestandteil des Glücks und der Freude Gottes selber. Dass das nochmal mit dazu gehört. Gott braucht ja eigentlich das alles nichts, aber er kann selber das wollen, und wer eben liebt, macht sich ja abhängig von dem, den er liebt, und kann dann dort beleidigt, gekränkt, verletzt und auch beglückt werden. Und dass das dann eben auch zu Gott hingehört. Beim Gott der Philosophen ist das etwas schwierig unterzubringen, nicht? Aber es ist also in der biblischen Tradition gehört es dazu. Muss man so sehen, wie man das dann philosophisch unterbringt, dass das hineingehört. Und so arbeitet er weiter in diesem Sokratik-Club, kommt von dort her dazu zu schreiben. Er wird allmählich bekannter, auf die Bücher hin kriegt er Zuschriften, wie schon gesagt. Er antwortet darauf, wird eingeladen zu Vorträgen und literarischen Auseinandersetzungen. Und die werden durchgeführt, sodass es dann von ihm eben eine ganze Reihe auch von entsprechenden Essaybänden gibt hinterher, die dann vorliegen. 1949 erscheint das erste Buch über ihn, wo da was zusammengefasst wird. Und er fängt an, nach dem Hobbit vom Tolkien seine Kinderbücher zu schreiben, nur dass er zum Ärger von Tolkien das nicht so ernst nimmt wie der Tolkien, der wirklich so eine dichte Welt schafft, eine Zweitwelt, die ganz eng geflochten ist, die ist wirklich massiv wirklich, während der Lewis schlampt da so ein bisschen rum und fängt eben mit irgendeinem Band an, der hatte keinen Plan, das eigentlich durchzuführen. Hinterher schreibt er dann erst den Band, der vorher dann die Gründung von Narnia ist und so Geschichten, so zieht sich das über die Jahre hin, und der Hauptfigur ist ja dort, die Christusfigur ist ein Löwe bei ihm, der Löwe Aslan in seinen Erzählungen, und der letzte Band, da geht dann eben Narnia unter. Es gibt einen großen Kampf und Krieg und Zerstörung und dann geht es im Jenseits irgendwo weiter. Also diese sieben Bände, die so nach und nach entstanden sind, eigentlich so nebenher, haben sie entsprechend durchgesetzt. Zugleich kriegt er einen Ruf auf einen Lehrstuhl für englische Literatur des Mittelalters und der Renaissance in Cambridge. Und von dort her wohnt er jetzt, das ist 54, von jetzt ab wohnt er dann die Woche über in Cambridge und ist nur noch an Wochenenden in seinem Häuschen, da wo er mit seinem Bruder wohnt, in Oxford. In Cambridge, das habe ich auch, also mir noch auch gesehen, man kann das Zimmer dann noch besichtigen mit seinem großen, dicken Sessel, wo er dann auf dem Sessel sich so ein Holzding da konstruiert hat, an so einem Eisen, wo er seinen Bierpumpen draufstellen konnte. Dann kann man dann noch angucken dort, wenn man das will. Und so dort wieder im Magdalen College und so lehrt er eben an beiden Orten und er wird auch in die britische Akademie gewählt und arbeitet von dort her weiter. Und jetzt ist so, dass er dann eben 51 ist Mrs. Moore gestorben. Mitte der 50er Jahre gibt es Kontakt, 52 ist das erste Mal in Begegnung mit der Amerikanerin Joy Helen Davidman. Das war eine Kommunistin, eine amerikanische Dichterin, hat mehrere Gedichtbände geschrieben und dafür auch Preise bekommen, zwei Romane geschrieben. Und sie und ihr Mann haben sich vom Atheismus zum Christentum bekehrt unter dem Eindruck der Bücher von Lewis. Ihr Mann hat sich scheiden lassen, weil er jemanden anderen faszinierender fand. Und sie ist dann mit den beiden Söhnen nach England gekommen, hat zuerst also in London gewohnt und dann in der Nähe in Oxford, hat dann auch so bei ihm so mitgeholfen, Literatur mit rauszusuchen oder so etwas. Und sie verstanden sich sehr gut, aber eigentlich wirklich so, also aber zugleich auch irgendwie distanziert, bis sie also dann ihr Aufenthalt ablief. Und die Frage ist, wie kann sie bleiben? Und dann bietet er ihr an, eine standesamtliche Heirat mit Vertrag, aber auch nur standesamtlich. Und die wohnen auch nicht zusammen und leben nicht zusammen, sondern nur, damit sie nicht wieder wegreisen muss. Das ist ein ganz eigentümlicher Vertrag, der da geschlossen wurde, wo das alles auch schön drinsteht oder so. Und nachdem das alles klar war, also die standesamtliche Hochzeit ist 56 gewesen mit der Joy Davidman, die Leute haben sich natürlich schon den Mund zerrissen, weil surprised by Joy hat er nach diesem Pilgrimsregress hat er nochmal eine Autobiografie über seine Bekehrung geschrieben mit dieser Zeile von Wordsworth, wo das drin vorkommt von der wilden Freude, die dort besteht. Surprised by Joy. Und jetzt heißt die auch noch Joy, nicht? Dann können Sie sehen, wie sich da die Freunde da vergnügt haben, oder? So, und jetzt also die 56 im April, die Heirat. Im Oktober kommt sie krebskrank ins Krankenhaus. Sturz fällt um, Schmerzen hat sie zwischendurch schon gehabt, aber nicht so gemerkt. Und dann stellen die fest, also es ist wirklich ganz massiv. Die Knochen sind eigentlich hin, das wird überhaupt nicht gehen, also im Sommer dann, das geht gar nicht, sie liegt also jetzt im Krankenhaus und es ist eigentlich nichts abzusehen, wie das eigentlich weitergehen soll. Und eigentlich ist jetzt zu erwarten, dass sie stirbt und vor diesem Tod sagt er dann wollen wir aber doch richtig heiraten und heiratet sie also auf dem Sterbebett. So hat er auch geschrieben, Freunde, also zugleich ist es jetzt das Brautbett und das Sterbebett. Wir heiraten jetzt eben, damit das da in Ordnung kommt. Das war jetzt wieder schwierig, weil auch in der anglikanischen Kirche kann man nicht eine Geschiedene heiraten. Das ist schon so wie bei Katholen auch, nicht? Und deswegen hat er auch niemanden da in seinem Bistum gefunden, sondern hat sich von auswärts da einen Geistlichen geholt, der die Trauung vollzogen hat. Und das war auch ein Punkt, dass Tolkien noch übel genommen hat, diese Heirat dann. Und dann lässt er zugleich einen seiner Freunde, einen Pater, über sie beten, betet über sie. Und dann stellt sich, sie wird dann entlassen, um zu Hause zu sterben. Und dann stellt sich raus, dass sie auf einmal anfängt, sie kann auf einmal wieder, sie muss nicht im Rollstuhl sitzen, sie muss nicht kompliziert umgebettet werden oder so. Der Zerfall hört auf und er wird sogar rückläufig. Die Ärzte sagen, das ist völlig unerklärlich. Er kriegt seine Osteoporose, seine schwere, schmerzhafte. Und sie wird also wieder so gesund, dass sie am Stock laufen kann, während da vorher gar nichts möglich war, sodass sie tatsächlich, sie fliegen nach Irland und sie fliegen nach Griechenland. Einfach, das gibt's halt. Dass das da in Ordnung kommt. Und dann bricht es eben nach 3 Jahren wieder aus. 60. Jetzt ist sie doch wieder krank, bricht wieder aus und sie stirbt dann im Juli 60 und daraufhin bricht er also erstmal völlig zusammen und das Tagebuch, mit dem er sich hier geholfen hat, das ist ja auch dann erschienen, zu seinen Lebzeiten unter dem Mädchennamen seiner Mutter. Das hat er nicht unter eigenem Namen veröffentlicht, Clark, Grief Observed heißt das im Original, also ein beobachteter oder gefeierter oder durchvollzogener Schmerz, im Deutschen heißt es über die Trauer oder die menschliche Traurigkeit oder menschliche Trauer, der sich durchringt und er lebt dann noch, das ist also noch 3 Jahre dann danach. Das ist jetzt 60, ist sie gestorben und er war dann lange im Krankenhaus und er stirbt dann 3 Jahre später. Entscheidend ist es wohl eine verschleppte Prostataerkrankung mit dann der Störung der Nieren, dass er da einfach nicht Bescheid wusste oder nicht aufgepasst hat oder so. Das ist so sein Leben und außerdem sind wir jetzt, verzeihen Sie, über die Zeit hinaus. Jetzt machen wir erstmal unsere Pause und dann kommt das Werk dran. Was ich vergessen habe zu sagen, das heißt Vorlesung mit Diskussionsmöglichkeiten. Sie können sich jederzeit also einfach einmischen, nicht? Wenn ich eben nicht richtig reagiere, müssen Sie einfach reden, sonst kann man ja erstmal den Finger heben, nicht? Oder so, dass das also schon dazugehört. Ich rede nur, wenn Sie schweigen, nicht? Dann rede ich eben weiter.